Deutschlandfunk Interview.
Finanzielle Sanktionen bei Verstößen gegen die Rechtsstaatlichkeit. Das ist der Albtraum von Polen und Ungarn. Und jetzt mit großer Wahrscheinlichkeit ein Kompromiss in dieser Frage. Am Telefon ist nun Joachim Fritz Vanname, Europaexperte der Bertelsmann Stiftung. Guten Tag.
Guten Tag.
Ist das ein fauler Kompromiss?
Nein, ich glaube, das ist ein fairer Kompromiss, weil alle Seiten da relativ erhobenen Hauptes aus dem Raum gehen können, wenn er denn zustande kommt, immer vorausgesetzt. Ich will mal einzeln aufzählen, die deutsche Ratspräsidentschaft hat einen Erfolg zu verzeichnen, weil sie den Kompromiss hinbekommen hat.
Ist das wichtig?
Ja, das ist schon ganz, ganz wichtig, weil es gab ja auch durchaus Kritik in dieser Ratspräsidentschaft. Sie haben in vielen Fällen nicht genug getan, noch nicht genug erreicht. Mhm. Paul Vorreiter hat ja eben das Stichwort Türkei genannt. Das sieht ja natürlich zwischen Griechenland und der Türkei nicht besonders schön aus. Und die Deutschen haben sich redlich bemüht, das haben es aber nicht geschafft. Also insofern können Sie hier erstmal sagen, wir haben es in diesem Punkt geschafft. Ungarn und Polen werden, glaube ich, zu Hause sich einmal präsentieren können und sagen, ja, wir bekommen jetzt das Geld, ohne dass wir gleich überall auf die Teststrecke geschickt werden. Ich will das mal an zwei Begriffen erläutern. Einmal geht es ja um den Rechtsstaatmechanismus für den künftigen Haushalt von den 1,8 Billionen, haben Sie ja eben schon geredet. Zum Zweiten geht es aber für die Polen und die Ungarn auch um den Angstparagraphen aus ihrer Sicht, Artikel 7 des Europavertrages, der auf die Verletzung der Werte abzielt. Der Rechtsstaatmechanismus zielt eigentlich ab auf den unlauteren Einsatz der Haushaltsmittel, die jetzt in der Höhe von insgesamt 1,8 Billionen in den nächsten Jahren verteilt werden und nicht unmittelbar auf die Verletzung der Werte, für die Artikel 7 bemüßigt wird. Der Rechtsstaatmechanismus kann ausgelöst werden mit qualifizierter Mehrheit. Artikel 7 kann nur ausgelöst werden mit Einstimmigkeit. Deswegen haben die Polen und Ungarn sich ja bei Artikel 7 immer gegenseitig decken können. Das können sie jetzt beim Rechtsstaatmechanismus nicht mehr.
Das ist ja ziemlich kompliziert, diese rechtliche Gemengelage. Herr Fritz Vanname, versuchen wir noch einmal zu sortieren. Sie sagen, ist ein guter Kompromiss, weil alle mit erhobenen Hauptes dann zurückkehren können. Ist die Frage, ist das von außen betrachtet so wichtig, dass jeder mit erhobenen Hauptes zurückkehren kann, wenn er denn vielleicht Fehler gemacht hat oder Defizite hat? Wenn wir das jetzt richtig verstanden haben hier in der Redaktion, wir haben darüber diskutiert, kommen die Regierungschefs nach Warschau, nach Budapest zurück und können sagen, ohne finanzielle Konsequenzen, wir können 2 Jahre weiter das Recht beugen. Ist das so?
Ja und nein. Also Sie können das Recht zum Beispiel nicht mehr beugen bei der Mittelvergabe dieser 1,8 Millionen. Denn wenn irgendwo ein Fall von Korruption festgestellt würde, und da gibt es ja bereits Vorläufer, in allen diesen Ländern, in allen Mitgliedstaaten gibt es immer wieder Korruptionsvorwürfe, denen wird dann nachgegangen. Wenn das festgestellt wird, ja, dann tritt natürlich bei der Vergabe dieser Haushaltsmittel der Rechtsstaatmechanismus in Kraft. Mit einer qualifizierten Mehrheit. Wird er dann ausgelöst.
Also ohne Abwarten des Gerichtsurteils.
Ja, die müssen das ist in der Tat ein bisschen tricky. Sie müssen jetzt, das Zugeständnis an die Ungarn und die Polen gewesen, sie müssen die Klärung vor dem Europäischen Gerichtshof dieses ganzen Mechanismus abwarten. Der Europäische Gerichtshof wird sich natürlich Zeit lassen, also die dauert 1,5 bis 2 Jahre. 1,5 bis 2 Jahre heißt, dass Orbán seine eigenen ungarischen Wahlen im Frühjahr 2022 hinter sich hätte, falls der EuGH, was eher zu vermuten steht, sagt, es geht hier überall mit rechten Dingen zu. Lieber Orbán, du hast dich künftig an diesen Rechtsstaatmechanismus zu gewöhnen, der die Vergabe von Haushaltsmitteln auf Korruption, aber auch auf andere Verstöße hin prüfen darf.
Wenn ich da nochmal unterbrechen darf, also das ist das, was ich meinte mit diesen 2 Jahren. Das heißt, in diesen 2 Jahren kann er noch machen, was er will, de facto.
Nein, kann er nicht machen, was er will. Da ist offenkundig in diesem Zusatzprotokoll ein Passus eingebaut, der da heißt, wenn ein Verstoß in dieser Zeit, wo der EuGH sich berät, vorliegt, dann kann auch nachträglich sanktioniert werden. Ja, also so ganz frei sind die Schritte von Herrn Orbán im Zweifelsfall dann nicht.
Wir haben einen O-Ton vorbereitet, einen Interviewauszug von heute Morgen in unserer Frühsendung hier im Deutschlandfunk in den Informationen am Morgen. Katharina Barley, die SPD-Europaabgeordnete, frühere Justizministerin hier in Deutschland, auf die Frage, wie Viktor Orbán nicht nur darauf reagiert, sondern wie er agiert.
Wenn das Ganze jetzt erst in 2, 3 Jahren greifen sollte, dann verfehlt es ein wichtiges Ziel. Viktor Orban macht sich mit EU-Geldern die Taschen voll.
Mhm. Sagt Katharina Barley. Hat sie recht?
Ja, sie zielt genau auf das, was ich eben auch erwähnt habe, nämlich auf die Korruptionsvorwürfe, die ja jetzt bereits zum Teil auch nachgewiesen sind. Natürlich geht er mit europäischem Geld nicht immer rechtskonform um.
Ja, wie kann das sein, dass das passiert, dass das nicht sanktioniert wird? Wo sind wir denn?
Ja, das ist genau das Problem, dass wir die Sanktionsmittel im europäischen Vertrag zu schwach ausgeprägt haben. Das geht nicht nur beim Thema Korruption so, das geht auch beim Verstoß gegen die Werte der Union, also Artikel 7 so, wo man auch an manchen Stellen sagen muss, ja, ist die Unabhängigkeit der Justiz in all diesen Ländern überhaupt noch wirklich gegeben? Also müssen wir da nicht eigentlich Artikel 7 auslösen? Ja? Und immerhin ist die Europäische Union durchaus lernfähig. Das, was bei Artikel 7 fatal war, nämlich der Zwang zur Einstimmigkeit, ja, das ist bei dem Rechtsstaatmechanismus jetzt immerhin in Richtung einer qualifizierten Mehrheit verbessert worden. Das heißt, er kann leichter ausgelöst werden, dieser Mechanismus, als das Verfahren nach Artikel 7, das ja am Ende vorsieht, dass ein Mitgliedstaat nicht mehr mitstimmen kann.
Da möchte ich Sie, Herr Fritz von Lammer, das nochmal fragen. Katharina Barley, folgend, Sie haben gesagt, er hat im Grunde recht, 2-3 Jahre kann er jetzt noch agieren, losgelöst davon, ob es vielleicht rückwirkende Konsequenzen und Sanktionen gibt. Jetzt können wir auch sagen, mit Blick auf die erfolgreiche Verhandlungsposition der deutschen Ratspräsidentschaft, das war unser erster Aspekt, den Sie eingebracht haben, die deutsche Ratspräsidentschaft sorgt jetzt dafür, dass Viktor Orban noch einmal wiedergewählt wird, dass die Korruption nicht sanktioniert wird und dass er erstmal 2 Jahre Freibrief hat.
Ja, ich glaube, die Komplizenschaft, die würde ich Frau Merkel jetzt nur nicht unterstellen.
Nein, keine Komplizenschaft, aber de facto ist es doch so.
Die deutsche Ratspräsidentschaft sorgt dafür, dass dieses gesamte Haushaltspaket auf den Weg kommt. Und das ist natürlich für viele Länder, gerade im Süden, in dieser Situation absolut lebenswichtig. Die brauchen das Geld. Und dieser Mechanismus, der funktioniert ja. Also wir bekommen jetzt kein Veto von Ungarn und Polen gegen einen Haushalt, der ja im Verfahren einstimmig verabschiedet und gebilligt werden muss, was ich ehrlich gesagt auch für einen Verfahrensfehler oder zumindest eine Verfahrensschwäche der Europäischen Union halte. Ich glaube, wir müssen wegkommen von dieser Möglichkeit, dauernd Vetospieler zu kreieren. Also wir haben überall nur Vetospieler, wir haben ganz viele Bereiche, manchmal ist es die Außenpolitik, dann ist es die Haushaltspolitik, wo das Veto eines einzigen Mitgliedstaates den gesamten Prozess aufhalten kann. Ja, und das ist natürlich demokratisch sehr unbefriedigend.
Jetzt sagen viele, zum Glück haben die Deutschen mit ihrem Vetorecht noch die Möglichkeit, Haushaltspolitik mitzugestalten, sonst werden sie jedes Mal überstimmt.
Ja, wobei jetzt so funktioniert es ja nicht. Es steht ja bei den Deutschen im Haushalt nicht zur Debatte, dass 26 den 27. zwingen können, x-beliebig zuzuschießen. Im Übrigen, wir haben ja gesehen, die 750 Milliarden Corona-Aufbaufonds ist eine deutsch-französische Initiative am Anfang gewesen. Also es gibt da ja durchaus eine deutsche Bereitschaft. Es ist ja nicht mehr, wie das da noch lange Jahre, vor einigen Jahren der Fall war, dass Deutschland sich da irgendwo in die Ecke gedrängt fühlt und die anderen wollen Geld sehen und Deutschland soll zahlen.
Zahlen muss Deutschland ja jetzt trotzdem machen, weil jetzt eben freiwillig.
Genau, zahlen muss hieß. Aber nochmal, Deutschland bekommt dafür eine ganze Menge. Ich meine, wo gehen die in Deutschland produzierten Waren und Dienstleistungen denn am Ende hin? Ja? Also erstmal in die EU. Ja. Und insofern kommt ja eine ganze Menge auf diesem Wege auch wieder zurück in die deutschen Kassen. Ne?
Der Europa-Experte, Entschuldigung, Herr von Lammer, wir sind kurz vor den Nachrichten, möchte gerne hier dann einen Schnitt machen. Vielen Dank, dass Sie für uns Zeit gefunden haben. Joachim Fritz von Lammer, Europa-Experte der Bertelsmann-Stiftung. Einen schönen Tag noch, auf Wiederhören.
Ja, Ihnen auch, gern geschehen.